Ja, hallo liebe Movie Break Zuhörerschaft. Ich bin jetzt im sonnigen Locarno und nicht allein. Ich sitze hier mit einem Regisseur, den ich schon von der Berlinale kenne und jetzt hier wieder treffe von einem Wettbewerb in den nächsten, sozusagen Christoph Hochhäusler.
Hallo.
Und manche von euch haben vielleicht schon seinen letzten Film gesehen. Der lief damals im Wettbewerb der Berlinale und war auch ein Kriminaldrama. Und mit einem Krimi-Thriller mehr würde ich sagen, diesmal springst du ins gleiche Genre. Der neue Film heißt La Mort Viendra. Death Will Come, der Tod wird kommen, frei übersetzt, einen deutschen Titel gibt es noch nicht. Der erste Film hieß Bis ans Ende der Nacht und zwischen diesen Filmen gibt es ja sowohl Parallelen als auch Gegensätze. Erzähl mal, wie hast du den entwickelt?
Ja, ich würde sagen, es ist jetzt ein wirklicher Gangsterfilm. Der Film davor war ja eine Art wilde Mischung. Und das war auch der Spaß daran. Und hier war, glaube ich, oder was heißt glaube ich, mir hat am meisten Spaß gemacht, auch hier dieses Genre ganz ernst zu nehmen und mich wirklich zu vertiefen in diese Welt und davon fast klassizistisch zu erzählen. Der Film ist ja sehr diszipliniert im Vergleich zu dem anderen. Das hat angefangen tatsächlich mit der Stadt Brüssel. Der Film spielt in Brüssel. Und mich hat die Stadt sehr fasziniert und ich dachte, hier könnten Gangster wohnen. Das war so ein Gefühl. Und ich glaube, man kann in gewisser Weise Fiktionen leichter entwickeln an Orten, die man nicht kennt. Jedenfalls, wenn es sich um solche Art von Movie-Tropes handelt, also um eine Welt, die jetzt nicht recherchiert dokumentarisch ist, sondern eben stark zu tun hat mit der Filmgeschichte selbst, in dem es ja nur so wimmelt vor Gangstern. Das Gangster-Genre ist etwas, was mich schon lange fasziniert. Der Gangster als eine Art tragische Königsfigur, wenn man so will, viel näher am Allegorischen als an Drama in einem Realismus von heute sozusagen. Und insofern kommt man mit mehr davon, sage ich mal. Das ist das, was mir gefällt. Also ich fühle mich angezogen von Märchen, von dunklen Geschichten, die einen Zuschauer brauchen, der sie dann in sein Leben holt oder in ihr Leben.
Der Film hat auch so eine sehr düstere, morbide Atmosphäre, erinnert so ein bisschen an Neo-Noir-Filme auch der 70er, ja 60er Jahre. Wir haben diesen Titel, der nach einem Zitat ist von Cesare Pavese, wenn ich mich nicht irre, und der evoziert ja auch so fatalistische Gedanken, der Tod wird kommen, klingt jetzt nicht gerade optimistisch. Und auch das Gedicht, auf dem dieser Titel eben basiert, ist sehr traurig und düster. Und diese düstere Stimmung durchzieht auch den Film. Während dein erster Film ja doch noch Ausblicke hatte und auch ein sehr romantisches Drama manchmal war, so ein Melodrama, aber auch bewusst melodramatisch. Wie kam es jetzt so zu diesem Wechsel von noch einer sehr emotionalen Geschichte zu was sehr kühlem, kalten, hartem?
Also kurz gesagt will ich mich und andere überraschen und suche nach Abwechslung. Ich hoffe, die Möglichkeit zu haben, sehr verschiedene Filme zu machen. Das ist jetzt mein erster Film von den 7, die ich bisher gemacht habe, auf Französisch. Und der erste Film, der sozusagen sich ganz einem Genre widmet, also nicht auf so eine Mixtur aus ist. Und dann hat es natürlich auch ganz persönliche Gründe. Also ich habe mich, ich glaube, an der Frage der eigenen Endlichkeit, an der kommt sowieso niemand vorbei, aber ich hatte Gelegenheit sozusagen, mir dazu Gedanken zu machen, insofern, als dass ich ja eine glücklicherweise dann letztlich Fehldiagnose hatte vor einigen Jahren, die dann doch lange Zeit wie so ein Schwert schwebend über uns stand. Das ist sicher auch in den Film eingeflossen, dieses Gefühl, ja, du wirst sterben, das wissen wir alle, aber vielleicht ist das schon sehr bald und was ändert das eigentlich? Und das Kino ist ja immer aus auf Intensität, auf Intensivierung und deshalb bin ich so ein Fan auch des Kinos, weil es ja ein Ende haben muss. Es ist keine Serie, die immer weiter suppt, sondern das Kino sagt im Grunde wie das Leben auch, entscheide dich. Jetzt, jetzt oder nie. Ja. Und also das heißt, ich glaube tatsächlich, dass inhärent im Kino mehr Romantik ist als jetzt in anderen Formen des Erzählens.
Die Hauptfigur ist auch eine, die den Tod in vielerlei Hinsicht verkörpert, denn sie ist Auftragskillerin und bekommt von einem führenden Gangster in Brüssel einen neuen Auftrag. Sie soll einen mysteriösen Täter, der einen seiner Kuriere ermordet hat, ums Leben bringen und gerät dann selbst ins Visier von verschiedenen um Macht kämpfenden Gangsterorganisationen. Ich will da gar nicht so viel vorwegnehmen von der Handlung, die auch sehr komplex und verwickelt ist. Du hast das Drehbuch in Zusammenarbeit geschrieben. Willst du über den Prozess ein bisschen erzählen, wie das so zustande kam?
Ja, gerne. Ich schreibe oft mit Ulrich Pelzer zusammen. Der schreibt eigentlich Romane, sage ich mal. Und die Drehbucharbeit ist für ihn willkommene Abwechslung. Und wir sind eigentlich ausgegangen von der Frage, ob man, wenn man Macht hat, wie kann das eigentlich enden? Also Macht stellt ja immer diese Frage. Und das ist ja etwas, was immer wieder überall zu sehen ist. Leute wollen ihre Macht nicht hergeben, wollen sie verlängern, können nicht wahrhaben, dass es enden muss und sehnen sich eigentlich danach, auch noch ihr Ende zu bestimmen. Und das muss schiefgehen, sage ich mal. Also das war so eine Idee, die am Anfang stand der Entwicklung. Ein Gangster, der die Kontrolle behalten möchte, trotz der Tatsache, dass der Tod eben für niemanden zu kontrollieren ist.
Und tatsächlich ist es ein interessanter Aspekt, weil es nämlich darum gerade geht, auch den eigenen Tod oder den Tod anderer zu kontrollieren bei diesem Thema Auftragskiller im Film. Und ein ganz entscheidender Aspekt, der mir persönlich aufgefallen ist in der Inszenierung, sind Blicke und das Motiv des Sehens. Ja. Wir haben nicht nur eine wichtige, zentrale Figur, die selbst blind ist, aber sich durch Sehende in die visuelle Welt hineinzuversetzen versucht. Wir haben auch dieses Motiv von Sehen durch ein bestimmtes Gemälde aufgegriffen. Dieses Gemälde hat nochmal ein Motiv, nämlich die Blendung des Polymnestor, bei dem es auch um Sehen oder dann die Unmöglichkeit zu sehen geht. Und natürlich geht es da auch auf einer gewissen Ebene immer, was sehen wir von der Handlung und was läuft vielleicht unsichtbar ab, ohne dass es uns bewusst ist. Möchtest du da ein bisschen tiefer reingehen in diese Materie? Denn das war für mich eigentlich der spannendste Aspekt des ganzen
Films. Ja, toll. Nee, freut mich. Ich hätte nur die Angst, dass es komplizierter klingt. Niemand muss den Mythos kennen von Hekabe, die Polynestor blendet, um den Film zu genießen. Aber ja, dieses Bild spielt eine Rolle und ich finde diesen Sehsinn natürlich sehr spannend, nicht nur, weil das Kino vom Sehen handelt, sondern auch, weil das Sehen eben diese Ambivalenz hat. Einerseits ist dieses Organ, Auge, so empfindlich und so gefährdet. Und andererseits ist es eigentlich so feindlich. Es ist kontrolliert, es detektiert, es überwacht. Und das sind diese beiden Aspekte, die den Film ganz stark bestimmen. Wer sieht was? Wer weiß was? Wer kann den anderen sehen? Wer weiß, was der andere sieht? Auf diese Weise ist das Auge eine Art Leitmotiv, kann man sagen, ja.
Und wie habt ihr eure ziemlich taffe weibliche Hauptfigur gefunden? War die immer als weiblich angelegt oder war das erst einfach eine Person? Und wie habt ihr dann die Darstellerin gefunden?
Die sollte von Anfang an ein Gegenüber sein. Also die sollte in dem Fall von Anfang an eine Frau sein. Auch weil ich das Gefühl hatte, dieser Gangster, dieser alte Mann, der muss im Grunde verabschiedet werden. Nicht nur er, sondern er stellvertretend für die Seinen, für diese Art von toxischer Männlichkeit, von dieser Art von toxischer, wie soll man sagen, was daran toxisch ist, ist ja nicht, dass er ein Mann ist, sondern wie er sich zur Macht verhält. Und das Gegenüber in dem Film als Allegorie ist eine Frau, die einerseits realistischer ist, aber zum Beispiel auch solidarischer. Es gibt da Verbindungen zwischen den Frauen, die Männer gar nicht wahrnehmen. Wie haben wir sie gefunden? Sophie Verbeek, in Belgien geboren, lebt in Paris, hat schon viel gearbeitet, ist eine erfahrene Schauspielerin, auch eine tolle Sängerin übrigens, hat eine tolle Band, Ham Ham. Aber davon abgesehen, wurde sie mir gezeigt von meiner Casterin Ulrike Müller und ich fand so faszinierend diese Widersprüche in ihrem Gesicht. Sie ist einerseits sehr schön und stark, aber sie hat eben neben dieser Härte immer auch diese Offenheit, die einen überrascht. Also es gibt so einen Widerspruch in ihrem Gesicht und das hat mich angezogen. Und sie kann zum Beispiel auch im wirklichen Leben, sie kann kämpfen, also sie kann Kampfsportarten. Und, ja, es gibt in ihr so eine Seite, das sehr feminin und die andere Seite eben auch. Und das zieht mich an, also dieses Duale.
Was auch sehr interessant ist, ist, dass dieser Film jetzt wirklich durch und durch Genre-Kino ist, im positiven Sinne. Denn oft beobachtet man ja in Deutschland, empfinde ich zumindest als Filmkritikerin, dass da so oft der Mut zum Genre-Kino und so eine Distanz zum Genre-Kino besteht. Obwohl es ja in den 20er, 30er, 40er Jahren ganz viele deutsche Krimis gab. Es gab auch Horrorfilme. Und dann irgendwann gab es das Gefühl, das sind irgendwie zweitrangige Filme und die macht man nicht mehr. Und nach so einer kurzen Welle in den 60er ist das dann wieder ganz stark abgeflaut. War das auch von Anfang an bewusst und in der Entscheidung, ja, wir wollen ja jetzt wirklich einen harten Krimi machen? Es gibt ja einige wirklich brutale Szenen, wo ich dachte, das ist eigentlich interessant, dass ein deutscher Regisseur sich das auch so traut, so zu zeigen. In einem amerikanischen oder französischen Film hätte es mich jetzt nicht so überrascht.
Ja, na, ich glaube schon, es gibt durchaus Genres im deutschen Kino, das sind halt andere Genres, die Romantic Comedy oder sowas. Und die sogenannten dunklen Genres sind nicht so stark entwickelt mehr, das war mal anders, ganz klar. Und das kann man bedauern, aber es ist erstmal so. Was in Deutschland zu Hause ist als Genre und da aber dann im Fernsehen ist der Krimi. Und der Krimi ist letztlich obrigkeitlich, da geht es immer um den Staat, der alles wieder gut macht. Und das war nie meine Perspektive, das hat mir eigentlich damit konnte ich mich nie identifizieren. Und so hatte diese Sache mit Brüssel auch noch diesen anderen Aspekt, dass ich dachte, okay, da gibt es auch eine Genre-Nachbarschaft. Es gibt nämlich den Polar, den Kriminalfilm im Französischsprachigen, ganz stark auch im Kino. Da gibt es also jedes Jahr 30, 40 Filme, die dazugehören. Und zwar in allen Tonarten. Und die Hoffnung war, dass man da vielleicht in eine Nachbarschaft kommt, die einen ja auch inspiriert. Also Filme entstehen ja nie im luftleeren Raum. Man braucht die anderen Filme auch.
Und da wir jetzt schon halb beim Thema sind, dein erster Film war auch sehr stark szenisch von Fassbinder inspiriert. Es gab da ganz viele Anspielungen, auch dieser schon erwähnte bewusste Hang zur Melodramatik. Möchtest du darüber ein bisschen sprechen, was jetzt deine inspirierenden Regisseure oder Genres waren, wenn es welche gab, wo du dich ganz konkret an Filmschaffende angelehnt hast?
Also nur kurz, also weil du gesagt hast, mein erster, also der letzte.
Also der letzte, genau, ja, genau, kann ich dein erster nehmen, der letzte Film davor, ja. Der erste Berlinale.
Ja, ja. Ja, also da gibt es natürlich einschlägige Einflüsse. Ganz weit oben würde Jean-Pierre Melville stehen. Das ist ein Regisseur, den ich sehr, sehr liebe. Und nicht nur seine Gangsterfilme, aber die haben natürlich hier eine besondere Rolle gespielt. Klar, Le Samouraï, Le Cercle Rouge, Le Doulou, aber auch La Mer des Ombres zum Beispiel ist ein Film, der für mich sehr wichtig war. Armee der Schatten, das ist diese Resistance-Geschichte, die er gemacht hat. Aber auch andere Kollegen, Jules Dassin, Rififi Chez les Hommes zum Beispiel, Rififi, dieser Film, großartiger französischer Kriminalfilm. Also der französische Gangster- und Kriminalfilm hat mich auf jeden Fall beeinflusst. Aber ich könnte zum Beispiel, Sie haben das vorhin auch erwähnt, oder du, auch New Hollywood erwähnen. Also es gibt zum Beispiel drei Filme aus dem New Hollywood Kontext, die mir sehr wichtig waren. Einer ist Straight Time von Ulu Grosbart mit Dustin Hoffman als Sträfling, der aus dem Knast kommt. Einer ist Thief von Michael Mann. Und der dritte wäre dann vielleicht The Long Goodbye von Robert Altman. Das sind alles drei auf eine Art Gangsterfilme, die die Balance verschoben haben zwischen Welthaltigkeit und Genre-Fixierung und das finde ich sehr inspirierend und ich fand immer, dass man dabei weitermachen könnte und ja, wer weiß, vielleicht ist das ja mit dem Film passiert.
Das sind ja auch alles Filme, die nicht nur als Gangsterfilm funktionieren, sondern auch als zwischenmenschliches Drama und auch als psychologisches Porträt auch von einem sehr gebrochenen Charakter. Und da von diesen gebrochenen Charakteren haben wir hier gleich mehrere in diesem Film. Tatsächlich scheint es eben wirklich sehr stark auch, dass jeder in diesem Film eine dunkle Seite hat und innerlich mit seiner oder ihrer Vergangenheit zu kämpfen. Es gibt hier keine typische Heldenfigur, keine unproblematische Figur. Nun warst du auf der Berlinale, jetzt bist du hier in Cannes. Was ist für dich vielleicht ein Unterschied?
Locarno.
In Locarno? Oh ja, meine Festivals gehen alle durcheinander, weil ist ein bisschen too much, ne? Aber wir sehen uns, wir hören uns dann wieder in Venedig und dann bin ich völlig am Ende. Also hier in Locarno. Und was ist für dich so der auffälligste Unterschied zwischen den beiden Festivals?
In erster Linie erstmal Größe. Locarno ist viel kleiner und viel mehr konzentriert auf die Filme selbst. Es ist ein sehr viel cinephileres Festival, würde ich sagen. Man hat wirklich das Gefühl, das Herz dieser Veranstaltung ist die Liebe zum Kino. Während bei größeren Festivals immer viele andere Faktoren auch eine Rolle spielen. Das ist gar nicht als Kritik gemeint, aber das muss ja so sein. Man kann diese großen Maschinen, sagen wir mal, natürlich dann auch anders benutzen für bestimmte Zwecke. Der Markt ist wichtiger in Berlin oder in Cannes und so weiter. Und hier kann man sich aber dafür, das wäre zumindest meine Hoffnung, mehr auf die Filme einlassen. Weil tatsächlich einfach viele Leute hierher kommen, um die Filme zu sehen und nicht um Deals zu machen.
Und um aus dem Versprecher ein bisschen was rauszuholen, wäre denn Cannes oder Venedig ein Traum von dir, wo du sagst, das fehlt jetzt noch oder da würde ich dann auch gerne mal hin, auch damit man mal die unterschiedlichen Festivalerfahrungen hat?
Ich war ja mit zwei Filmen in Cannes, insofern ist das eine Erfahrung, die ich schon gemacht habe. Venedig fehlt mir noch, das wäre vielleicht das nächste Mal interessant.
Das kommt bestimmt noch, ich zweifle nicht daran, denn der neue Film hat also für mich sehr, sehr viele Qualitäten, die ich beim ersten noch so ein bisschen vermisst habe, aber das hat mich sehr stark auch angesprochen. Und es ist ja auch interessant, dass man bei dir mal ganz deutlich die filmische Weiterentwicklung sieht. Also dass du nicht stillstehst und das Gleiche nochmal machst, sondern dann zu was anderem Neuen gehst und dich da auch dran abarbeitest. Und gibt es denn jetzt schon ein weiteres Projekt, wo du sagst, da arbeite ich dran, das ist was?
Es gibt eine ganze Reihe von Projekten, auch in verschiedensten Genres. Ich weiß leider noch nicht, welches als nächstes gemacht wird, aber unter diesen Projekten gibt es eines, das in Richtung Horror geht. Es gibt eines, was so einen Vergangenheitsbezug hat, also was in den 40er Jahren spielt. Es gibt eine ganze Menge andere Projekte, die dann noch in andere Richtungen gehen. Wer weiß, was dann als nächstes realisiert werden kann, aber ich arbeite dran.
Wir bleiben auf jeden Fall gespannt. Ihr könnt die Kritik zu La Mort Viendra in Movie Break lesen. Ich sitze hier mit Christoph Hochhäusler und bedanke mich sehr herzlich für das Interview.
Danke auch.
Und ein ganz toller Film, der auch bestimmt bei uns in Deutschland einen Kinostart kriegt, wenn er denn ganz fix ist. Noch haben wir keine Verkündigung, keine Einladung vom Verleih bekommen, aber dann erfahrt ihr das natürlich bei uns. Ich empfehle ihn euch auf jeden Fall, wenn ihr richtig gut gemachte, düstere Genre-Krimis wollt, dann seid ihr da richtig. Ganz viel menschliches Drama ist auch mit drin. Und von uns gibt es natürlich noch ein paar Interviews und neue Festival-News hier bei Movie Break. Ich bin Lida, immer noch. Wir hören uns wieder. Macht's gut, Leute.